Dieses Video habe ich euch einfach mal mitgebracht, nicht um euch mein Lieblingsgetränk vorzustellen, sondern um einfach euch so ein bisschen hineinzunehmen in das Gefühl, wenn man Durst hat und wie erfrischend das ist, einfach zu trinken und wie angenehm, ja, Gott uns gemacht hat, so diese Erfahrung zu machen, diese innerliche Sehnsucht, dieses Verlangen, dieses wo ist das Wasser, ja? Und dann, jeder kennt das von uns, jeder war schon irgendwo mal unterwegs oder so im Sommer und es war einfach heiß. Und dann kommt endlich das zischende Bier oder die Cola oder der Sprudel oder was auch immer, ja. Und es ist ganz interessant, dass dieses Bild von dem Durst verwendet Gott im Alten Testament dafür, im Neuen Testament auch, dass wir Durst haben nach Gott, ja, dass unsere Seele so wie wenn einfach mal eine lange Strecke nichts ist, ja, und wir kein Wasser zu uns nehmen, einfach ruft und schreit und wir dann zu Gott kommen und Gott erleben und Gott begegnen, dass das so erfrischend ist und so angenehm und so lebensspendend, wie als wenn man so eine Cola irgendwo in der Wüste trinkt. Ja? Und wir reden einfach jetzt die nächsten drei Wochen, über dieses Thema Gott begegnen, Gott erleben. Wir haben die Predigtreihe Tiefer genannt. Und die Idee hinter Tiefer, verbirgt sich einfach, dass Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus eine Beziehung mit Gott haben, dass diese Beziehung wirklich als wechselseitige Gemeinschaft erlebt werden kann. Also eine Beziehung ist nicht einfach nur so ein Wort, wo nichts dahinter steht, sondern eine Beziehung mit Gott zu haben, Kind Gottes zu sein, bedeutet wirklich, dass auch das emotional zu erleben, die Geborgenheit, die Begegnung mit Gott, das Vertrauen und das Zurücklehnen in den himmlischen Vater, den wir haben. Denn in Christ kann diese Beziehung, die wir mit Gott haben, wirklich erfahren. So wie in einer Freundschaft, in einer Ehe oder auch in der Beziehung mit den Eltern die Beziehung flach oder eng vertraut sein kann. Genauso ist das, ich meine, jeder weiß das von uns. Ne? Ich meine, ich habe ein Elternhaus sozusagen hineingeheiratet von Nadia, die als ich Nadia kennengelernt habe, die Beziehung eher recht interessant war. Also Nadia hat mich ihren Eltern vorgestellt und Ilona war sofort herzlich und hat versucht sozusagen das wettzumachen, was Harry nicht gemacht hat. Nämlich, er hat beim ersten gemeinsamen Frühstück mit meinen Schwiegereltern nicht ein einziges Wort mit mir gesprochen. Hat sicher einige Gründe und er hat einfach, sag mal so, dieses Gefühl gehabt, jetzt kommt da so ein junger Mann und nimmt ihn seine Tochter weg, ja, und er ist einfach so jemand, der kann seine Gefühle nicht verbergen und so unsere Beziehung so die ersten Wochen und Monate war, naja, flach, ja. Und jetzt ist er mein toller Schwiegerpapa, ja, und ich meine, er ist so ein guter Handwerker und da, wo es mir einfach noch ein bisschen mangelt, ja, dann springt er ein, wir haben so eine kleine Frühstücksterrasse bei mir zu Hause gebaut und einfach, wir sind so Kumpels geworden und unsere Beziehung ist einfach, wenn wir uns gegenseitig anrufen, da ist einfach was da, da ist eine Funke da, da ist eine Verbindung da. Und so wie eine Beziehung einfach flach oder tief sein kann, so ist es auch mit unserer Beziehung mit Gott. Unsere Beziehung mit Gott kann einfach da sein und wir empfinden sie aber als relativ oberflächlich oder wir können wirklich, wie die Predigtreihe das sagt, tief einsteigen und tief Gott erleben. Und wenn man einfach, jetzt wenn wir darüber sprechen und sagen, wir als Christen können Gott erleben, wir können die Beziehung genießen, wir können auch emotional Gott empfinden und spüren, wie er gut ist, hat das natürlich oder besteht natürlich die Gefahr auch immer, missverstanden zu werden und von beiden Seiten des Pferdes runterzufallen. Als allererstes auf der einen Seite, wenn wir von einer erlebbaren Gemeinschaft mit Gott reden, die meisten von uns kennen das, gibt es durchaus immer wieder diese Momente, wo wir übernatürliche Emotionen fühlen. Also manchmal gewöhnen wir uns auch schon so dran, aber im Lobpreis zum Beispiel heute, ich habe wirklich übernatürliche Emotionen erlebt. Also nicht der Engel Gabriel gekommen ist, aber es war etwas, was ich im Alltag nicht erlebe. Da war irgendwie dieses,
Oh, so, ja. Da ist man mal was, ja. Manchmal ist es ha, manchmal ist es ha. Aber da ist was, ja, wo man einfach merkt, Gott kommt uns nahe, wenn wir uns ihm nahen im Lobpreis, ja. Und man kann natürlich den Fehler machen, wenn wir jetzt darüber reden und sagen, das ist als Christ selbstverständlich, dass man das erlebt, dass man die Korrelation macht, ist Beziehung heißt Gefühle haben, Gott erleben, keine Gefühle haben, bedeutet dann, man hat die Beziehung nicht oder sie ist verloren gegangen. Und ich denke, das ist die große Gefahr, das sozusagen damit in Verbindung zu bringen, weil das stimmt einfach nicht. Weil in Christus zu sein, ein Kind Gottes zu sein, wird hervorgerufen und die Beziehung wird getragen durch ein monergistisches Wirken Gottes, also durch ein Wirken Gottes, was Gott alleine macht. Und unsere Beziehung mit Gott ist eine Realität, die, wenn wir an Jesus Christus glauben, die steht, egal ob wir das fühlen oder ob wir das nicht fühlen. Die Zuneigung Gottes für uns, ob wir sie merken oder ob wir sie nicht merken, wird garantiert von Gott, zum Beispiel in Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott aber erweist seine Liebe uns gegenüber, dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Das heißt, selbst wenn wir diese Gefühle nicht haben, wenn wir dieses, oh Gott, du bist so wunderbar, wir kommen im Lobpreis her, ja, und wir fühlen gar nichts, die Beziehung ist trotzdem da. Die Beziehung ist real und alles ist gut. Die Welt ist auch in Ordnung, auch ohne Gefühle. Christus ist für uns gestorben, das steht und da geht nichts kaputt. Das wird immer unsere größte Garantie, unsere festeste Sicherheit sein. Und es gibt einfach Momente, es gibt Wochen, es gibt Monate im Leben eines Christen, wo wir einfach mit diesem rauen Glauben, der 2. Korinther 5, Vers 7 beschrieben wird, einfach leben müssen. Nämlich der raue Glauben, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Es gibt einfach diese Momente, wo wir Gott nicht erleben. Es gibt diese Momente, wo wir das große Fragezeichen haben, wo bist du? Und auch diese Momente sind vollkommen normal. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, das vorne ranzustellen, bevor wir darüber reden, wie man Gott begegnen kann, wie man ihn emotional spüren kann, weil das jeden von uns irgendwann mal passieren wird, dass wir Gott nicht so spüren, wie wir das gerne wünschen, und weil einfach unterschiedliche Persönlichkeiten von uns mit unterschiedlichen, wie man immer so sagen, Grundemotionen ausgestattet sind und einfach, sag mal so, auch unter Christen einfach Menschen gibt, völlig natürlich, völlig normal, die vielleicht eher ein bisschen in die melancholische Richtung neigen. Und für die ist es dann einfach unwahrscheinlich wichtig zu wissen, dass egal, was ich fühle in diesem Augenblick, als ich noch Sünder war, ist Christus für mich gestorben. Und darauf besteht meine Beziehung. Und die kann mir keiner wegnehmen, egal wie gut oder wie schlecht ich mich fühle. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch so, wir mögen uns wunderbare Gefühle haben, wir mögen in den Gottesdienst kommen und keine Ahnung, sonst irgendwelche Sachen erleben. Letztendlich ist der Grad unserer gesunden Beziehung gegenüber Gott, nicht unsere Gefühle, die wir haben, sondern der Grad unserer Reaktion, aber angemessen ist, ist unsere Liebe gegenüber Christus. Also das hat auch C.S. Lewis so schön gesagt, ich habe es euch nicht mitgebracht, fällt mir jetzt mal spontan so ein. Hatte mir eigentlich vorgenommen, mal eine Predigt ohne C.S. Lewis zu machen, aber naja. Er hat gesagt, dass der Grad, ist mit Sicherheit ist der Grad einer gesunden Geistlichkeit die Liebe zu Gott. Ja, und das kann manchmal mit oder ohne Gefühle sein. So, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Christentum natürlich nicht bedeutet, dass wir einfach stoisch, trocken, affektionslos auf Glaubensgrundsätzen beharren und sagen, so ist es, ob ich da was erlebe oder nicht, das ist völlig egal. Sondern eine Beziehung ist wirklich erlebbar, so wie das zum Beispiel Paulus in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 14 beschreibt. Dann betet er für Leute, die bereits Christen sind. Und er sagt, oder schreibt was er auf, was er betet und sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das sind alles schon Christen. Also es ist kein Gebet so, ach, ich wünschte mir, dass ihr die Liebe Gottes endlich mal emotionslos annehmend, von dass Christus von euch gestorben ist, sondern er betet für Leute, die bereits die Liebe Gottes in Christus angenommen haben. Und er betet in diesem Gebet und sagt, ich bete für euch, dass ihr das merkt, dass ihr das spürt, dass Liebe erfahrbar ist, dass ihr früh aufwacht. Keine Ahnung, worauf die Leute im ersten Jahrhundert geschlafen haben, aber auch Strommatratze oder wie auch immer, und sagt, oh, ich merke etwas von der Zuneigung des Allmächtigen für mich. Paulus betet, dass es eine Realität ist, dass wenn wir durch unseren Alltag gehen, einfach wir dieses Bewusstsein seiner unwahrscheinlichen Gnade haben, die uns befeuert und die vor uns vorantreibt. Und dass es eine echte Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gibt, also ein Miteinander, ein auf ihn hören, ein mit ihm reden, sein Wirken zu spüren, etc. etc. Das heißt, hier sehen wir einfach von diesem Gebet an, dass was möglich ist als Christen, ist wirklich die Realität, die wir aus dem Wort Gottes kennen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, dass es möglich ist und dass es notwendig ist, weil sonst würde Paulus ja nicht dafür beten, dass es notwendig ist, dass wir als Christen das mit Emotionen, mit einem Durchdrungensein an Geist, Seele und Leib in unserem Alltag erfahren. Weil unsere ultimative Bestimmung als Christen besteht darin, Gott in seiner Fülle zu genießen und uns an ihm zu erfreuen. Und natürlich auch, wenn diese ultimative Bestimmung erst in der nächsten Realität, in der nächsten Welt Wirklichkeit wird, leben wir hier auf der Erde mit so einem Miniaturvorgeschmack, mit so einem ein bisschen schon Kosten und Schmecken, dass der Herr gut ist. Und das hat auch Augustinus auf so eine wunderbare Art und Weise zusammengefasst. Er hat also seine eigene Bekehrungsgeschichte aufgeschrieben. In den sogenannten Konfessionen werden die genannt. Und gleich im ersten Kapitel schreibt er seine Einstellung gegenüber Gott. Und er sagt zu Gott, du hast uns für dich selbst gemacht. Und unser Herz ruht nicht, es sei denn, es ruht in dir. Und was Augustinus damit meint, ist, er sagt so, Gott hat es in unsere DNA gelegt, dass wir für ihn geschaffen sind. Und für ihn bedeutet, ihn zu genießen, ihn zu sehen, ihn zu lieben, auch mit Emotionen. Und unser Herz kommt nicht zur Ruhe, unser Herz ist ruhelos, es sei denn, wir erleben diesen Moment der Gemeinschaft mit Gott. Es sei denn, wir erleben das, ihn anzusehen und zu sagen, oh Gott, du bist mein Gott, du bist mein Ein und Alles, was ich habe, du bist mir nah, du bist meine Hilfe geworden, du bist zu meiner Seite gekommen, du bist mein himmlischer Papa geworden. Erst wenn wir diese Gemeinschaft haben, erst wenn wir dieses Du, Ich, wunderbar, wir zwei, oh, ist das so schön, Kussel, Kussel, ja, erst dann kommt unser Herz zur Ruhe. Weil unser Herz dafür geschaffen ist für diesen Moment. Unser Herz kann gar nicht anders. Das ist extra dafür göttlich designed für diese Begegnung, für dieses Ruhen in Gott, in dem wir ihn genießen. So. Und dieses Tiefer, genau wie man eine Beziehung, eine oberflächliche Beziehung mit Eltern oder Schwiegereltern einfach oberflächlich lassen kann oder was dafür tun kann, dass die Beziehung sich bessert, das ist kein statisches, so ist es einfach mal. Ich habe einfach nur mal so eine, einfach du machst die Wäsche, ich koche Beziehung mit meiner Frau und das war's dann, sondern so wie man in der Beziehung was machen kann und es jede Ehe das Potenzial hat, tief zu gehen und eine vertraute, innige Beziehung zu werden, genauso ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Dieses Tiefer kommt nicht automatisch, das ist nicht einfach so, naja, schön, dass du das so sagst, dann warte ich mal, dass mal was passiert. Sondern dieses Tiefer kann man und muss man kultivieren, man kann sich sozusagen und man muss sich dieser Begegnung mit Gott aussetzen, damit man das erlebt. Und deshalb haben wir einfach so gesagt, hey, wir als Gemeinde sprechen einfach mal denn darüber, wie man das denn macht und was man denn so machen kann, um Gott noch mehr zu erleben und auf eine tiefere Art zu erleben. Und wir haben uns einfach gedacht, wir machen so wenigstens 3 Sonntage, vielleicht geht es auch irgendwann mal weiter, indem wir einfach mal so, ich nenne das jetzt so, kontemplative Gebetsformen uns vorstellen. Ein kontemplatives Gebet ist also ein inneres Ausrichten gegenüber Gott, was jetzt nicht direkt was mit Dankbarkeit oder Fürbitte zu tun hat, sondern das ist etwas, was ich euch gleich erklären werde. Und ich fange einfach mal heute mit einer ganz einfachen Form an, nämlich der sogenannten Meditation. Und damit ihr jetzt nicht gleich von euren Stühlen fallt und denkt, ich bringe jetzt irgendwelchen Buddhismus aus Taiwan mit hier rein, habe ich einfach gedacht, ich nehme den Psalm 63 und wir gehen einfach mal und gucken uns den mal an und gucken uns an, dass Meditation nichts Buddhistisches ist, was irgendwie so, keine Ahnung, jetzt irgendwo in so einer Multi-Rallye zusammengemischt wird in der Jesusgemeinde, sondern dass Meditation was ist, was sogar schon das alttestamentliche Gottesvolk kannte. Und dass Meditation eine Art kontemplatives Gebet, eine Art Begegnung mit Gott ist, was in der Kirchengeschichte über Jahrhunderte von den Gläubigen ausgelebt wurde. So, und deshalb einfach dem Psalm 63. Und weil es natürlich keine Anweisung in der Bibel gibt, so meditiert man, müssen wir uns einfach zurückgreifen auf die Leute, die das einfach gemacht haben und einfach ihre Meditationsgedanken aufgeschrieben haben. Und dann kann man einfach ein bisschen davon lernen. Und David schreibt hier, im Psalm 63 und fängt an im Vers 2, O Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich nach dir in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Weil deine Güte besser ist als das Leben, preisen meine Lippen dich. Vers 5, deshalb will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen heben. Meine Seele wird gesättigt werden wie mit Mark und Fett und mein Mund wird dich preisen mit freudigen Lippen. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand, sie hält mich. Jetzt können wir einfach nochmal zurück zu dem Vers 2 gehen und gucken uns das einfach mal so an. Der Anfang von Meditation oder der Anfang, wenn man einfach mal sagt, ich will Gott auf eine neue Art und Weise erleben und ich will ihm begegnen, ist natürlich, dass man überhaupt zu Gott kommt und zu Gott sagen kann, oh Gott, du bist mein Gott. Also das ist natürlich klar, man kann Gott nicht aus der Ferne erleben. Also das ist natürlich das, was viele Leute denken, dass nur weil sie Theologie studieren und sie unwahrscheinlich schlau sind, dass sie sich über Gott auskennen. Das ist nicht so. Man muss Gott nahe kommen, man muss bereit sein, ihm zu gehorchen, uns ihm zu unterwerfen, ihm zu sagen, du bist mein Gott, um ihn überhaupt zu erkennen, um eine echte Begegnung mit zu ihm zu haben. Aber unter mein Gott versteht noch mehr als nur, ich habe dich von 20 anderen Göttern ausgesucht. Sondern mein Gott ist eine intime Bezeichnung dafür, wir gehören zusammen, du bist mein Gott. So wie Paulus ganz oft schreibt, er sagt nicht einfach nur, und ich wünsche, dass der Herr Jesus Christus mit euch ist, sondern er schreibt, ich wünsche mir, dass unser Herr, unser bedeutet die Beziehung, er ist unser, er gehört in gewisser Weise zu uns. Natürlich, wir gehören zu ihm, aber auch er gehört zu uns. Wir haben, wir haben durch das, was er für uns gemacht hat und dass er uns erkauft hat, in gewisser Weise unsere Hände in seine Schultern, wie auch immer, wo man die hinlegt, ja, gelegt und haben ihn an uns rangezogen. Er ist unser, er gehört zu uns, zu unserem Leben als wichtigster Bestandteil. Da ist eine Beziehung dazu. Und wenn wir jetzt Gott begegnen wollen, so wie das der David im Psalm 63 gemacht hat. Wenn wir sagen, ich setze mich deiner Liebe aus, ich will sie spüren, ist eine der Voraussetzungen, ist, dass wir uns fallen lassen können in der Bewusstsein, dass Gott wirklich unser Gott geworden ist, dass wir angenommen worden sind von ihm. Das heißt, du wirst fast keine Fortschritte machen, wenn du sagst, ich will das einmal ausprobieren, ich komme jetzt zur Gebetswoche, ich bringe meine Bibel mit und dann meditiere ich mal, aber du hast immer noch diese Unsicherheit, ob Gott dich überhaupt angenommen hat. Du wirst relativ wenig spüren. Also es sei denn natürlich, der Engel Gabriel kommt und berührt dich irgendwo mit so einer heißen Kohle oder so, ja. Aber sag mal so, Otto Normal, was das Christenerlebnis ist, wenn wir nicht ruhen, wenn wir uns nicht ausruhen können, dass wir angenommen sind, dass alle unsere Sünden vergeben sind, weil all unsere Scham auch weggenommen ist, aufgrund dessen, was Christus getan hat, ja, ist da so eine Blockade. Wir können Gott nicht genießen. Aber in dem Augenblick, wo wir uns fallen lassen können, ist die Tür offen. In dem Augenblick, wo wir sagen können, oh Gott, du bist mein Gott, ich komme zu dir, ist die Tür weit aufgemacht für eine Begegnung mit Gott. Und dann sagt dieser Psalmist, das, was ich euch in dem Video schon so angedeutet habe, es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir. Das heißt, hier fängt der Psalmist schon an zu meditieren. Und meditieren heißt einfach, ich suche nach einer Bildersprache, die das, was mein rationalen, das, was ich rational ausdrücken will, in eine Empfindung bringt. Der Psalmist hätte einfach sagen können, weißt du Gott, weißt du was Gott? Ich brauche dich, Punkt. Aber er will es ausdrücken, er will die Tiefe dessen ausdrücken, was er spürt oder was er erleben will, was er spüren will, indem er nach einem Bild sucht und er hat das Bild gefunden und gesagt, du, das ist wie wenn man dürstet und plötzlich kommt dieser Tropfen, dieses oh, so bist du. Und so geht übrigens Meditieren. Machen wir später. Wir machen es ein bisschen weiter. Und er sagt, was er hier sagt, ist, ich suche nach dir, weil du bist wie das Wasser, was ich nur bei dir finde. Und hier haben wir gleich die Motivation für kontemplatives Gebet. Hier haben wir gleich die Motivation für, warum machen wir das eigentlich? Warum wollen wir eigentlich tiefer mit Gott gehen? Es gibt einen einfachen Grund und das ist ganz unverschämt deine Sehnsucht nach Glücklichsein. Das ganze Zeug darüber zu reden und wie meditiert man, wie kann man Gott begegnen, wie kann man ihn im Lobpreis mehr spüren, das alles hat einfach nur einen Grund und eine Motivation. Du willst glücklicher in deinem Leben sein, als du jetzt bist. Deshalb machen wir das. Und der Weg dahin, denn dieses Glücklichsein, diese Zunahme an Freude, diese Zunahme an, ach, jetzt ruht mein Herz, finden wir, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und jetzt sagt der Psalmist, deshalb schaue ich nach dir in deinem Heiligtum. Das Heiligtum ist der Ort, wo man im Alten Testament auf die konzentrierteste Art und Weise Gott begegnen konnte, wie irgendwo anders sonst. Das ist jetzt, nachdem Jesus gekommen ist, Jesus selber. Er ist der Heilige, er ist das Heiligtum, er ist der Tempel. Johannes Kapitel 2. Er ist, in ihm ruht die Gegenwart Gottes wie nirgendwo anders. Deshalb kommen wir zu ihm, um ihm zu begegnen, um ihn zu sehen. Und David schreibt hier, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Macht beschreibt das, was Gott tut und was er für dich getan hat. Und Herrlichkeit beschreibt den formidablen Charakter dessen, wer es Gott ist. Also David fragt danach und sagt, das, was ich machen will, wenn ich meditiere, wenn ich dich suche, wenn ich deine Gegenwart erleben will, ich denke darüber nach. Erstens, was hast du für mich gemacht? Und zweitens, was ist dein famoser, exzellenter, unübertrefflicher Charakter als Gott? Wie bist du, wie kein anderer ist? Und das ist Meditation. Also Meditation ist nicht einfach, ich versuche mich irgendwo hinzusetzen und durch ein Om oder Mo in den neuen Bewusstseinszustand zu kommen, sondern ich nehme das, was ich bereits weiß, über das oder ich suche nach mehr Informationen über das, was Gott für mich getan hat und wer er ist. Und ich denke darüber nach. Ich versuche es zu verstehen und ich versuche es in Bilder und in Bilder zu fassen. Nummer 3, Vers 3, Vers 4. Weil deine Güte oder weil deine Liebenswürdigkeit besser ist als das Leben, preisen meine Lippen dich. Auch hier hat der Psalmist in seinem Herzen die Sicherheit, ich komme zu dir aus einem Grund, nämlich das, wonach ich suche. Deine Liebenswürdigkeit zu schmecken, dieses Innerliche im Herzen einfach mich hinzusetzen in den Sessel und zu sagen können, ich weiß Gott, dass du gut bist und ich genieße es, dass du gut bist. Das findet er nirgendwo anders im Leben. Deshalb sagt er, deine Liebenswürdigkeit ist besser als das Leben. Das ist eine hebräische Art und Weise zu reden, wie zu sagen, ich gucke sonst überall, wo ich das noch finden kann. Und ich finde es eigentlich nur bei dir. Das heißt, all das, was uns sonst so glücklich macht, Karriere, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder, gutes Essen, Reisen, Abenteuer, commissioned, ist trockenes Land, was uns unsere Seele nicht erfüllen wird, es sei denn, wir lieben diese Dinge und wir genießen diese Dinge um Gottes Willen, um seines Willen. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, also eine Reise, einen Urlaub, ist das jetzt gut oder schlecht? Bringt mir das die Freude, die ich, nachdem mein Herz sich sucht, ja oder nein? Es kommt drauf an. Augustinus hat es so beschrieben. Er hat gesagt, derjenige liebt dich zu wenig, der irgendetwas neben dir liebt, was er nicht um deinetwillen liebt. Derjenige liebt dich zu wenig, der irgendetwas liebt neben dir, was er nicht um deinetwillen liebt. Das kann man andermal auseinanderklamüsern. Was hier für uns wichtig ist, ist, es gibt die Möglichkeit, Urlaub, Ehefrau, Ehemann, Beziehung, Reisen, alles, womit uns der Gott in natürlichen Art und Weise gesegnet hat, zu lieben um seinetwillen. Das heißt, wir lieben, wir können in Urlaub fahren und Gott darin schmecken. Wir können ein Familienessen machen und Gott am Ende des Familienessens mehr lieben, einfach weil wir diese natürlichen Dinge lieben. Versteht ihr das ein bisschen, wo es lang geht? Das heißt, entweder sind die natürlichen Dinge, die Gott uns gegeben hat, Diener oder Gegner unserer Gottesliebe. Und die Frage ist immer, wer steht an zentraler Stelle und wonach richte ich mich aus? Und dann, vielleicht können wir jetzt zu dem Psalm zurückkommen. Kommt der Vers 6 und 7. Und in Vers 6 sagt, meine Seele wird gesättigt werden wie mit Mark und Fett. Das hat damit was zu tun, dass Fett in der damaligen Zeit also nicht so verpönt ist wie heute. Heute wollen die Leute ja nicht fett werden. Damals wollten sie fett werden, weil sie damals mehr gearbeitet und weniger gegessen haben. Anders als, naja gut, okay. Sondern Mark und Fett ist das Beste, ja. Also Mark und Fett ist, heute würde man ja natürlich den Psalm nicht mehr so schreiben. Heute würde man vielleicht so sagen, keine Ahnung, meine Seele wird gesättigt mit Bio-Creme Brûlée oder irgend sowas, ja, keine Ahnung, oder was du eben da gerade magst, ja. Das ist das Beste, was es gibt, ja, so das Sahne, das fettfreie Sahnehäubchen obendrauf, ja, so. so gut ist das, ja, das hat keinen negativen Nachgeschmack dann, ja? So keine, no regrets afterwards. Und dann kommt dieser Vers 7 und hier gibt es eine Verbindung, die geht leicht verloren. Das ist dieses Wenn. Dieses Wenn bedeutet nämlich nicht nur, bezieht sich nicht nur auf den Vers 7, sondern auch Vers 6. Meine Seele wird gesättigt werden mit Mark und Fett, wenn ich zu Bett lege und über dich nachdenke. Meine Seele wird gesättigt werden mit Mark und Fett, wenn ich wach liege und über dich nachsinne. Und hier haben wir die Meditation. Das heißt, David sagt, ich habe einen Weg gefunden, wie dieses Sahnehäubchen in mein Leben kommt. Bio natürlich. Von der Bio-Kuh aus der Schweiz. Und dieses Genießen kommt, wenn ich mir Zeit nehme, mich auf mein Bett zu setzen und einfach mal so ein bisschen nachdenke und sage, oh Gott, was weiß ich über dich? Was hast du nochmal von? Lass mich nochmal rekapitulieren, wie das eigentlich war. Liebst du mich noch immer so wie am ersten Tag, als ich dich gespürt habe und du mir begegnet bist und ich gesagt habe, diesen Jesus will ich. Und dann verbringt einfach Zeit, David Zeit auf seinem Bett, drüber nachzudenken, wer Gott ist. Das ist eine so einfache Meditation. Du nimmst einfach nur Zeit und Denken. Ist gleich Meditation. Das war natürlich in der prämedialen Zeit einfacher als heute. Also prämedial heißt, bevor ich und du ein Handy hatten. Ja? Weil heute machen wir das so, wir gehen in unser Bett und gucken nochmal schnell, wer noch so alles, was auf so, sonst wo gepostet hat. Ja? Und das ist einfach, sag mal so, wir müssen, du nicht, okay. Es ist natürlich eine Schwierigkeit und es ist eine Kunst, aber es ist eine große Herausforderung, dass wir in unserer medialen Zeit diese Freiräume schaffen, wo unser Gehirn zur Ruhe kommt. Es gibt keine Meditation, wenn das Gehirn nicht zur Ruhe kommt. Ja. Ich weiß noch, wie einfach das damals, als ich beim Studium, ich bin ja überall mit dem Fahrrad hingefahren, ja, da war eine halbe Stunde Fahrradfahren, wo das Gehirn einfach Ruhe hatte, ja. Und das konnte einfach mal drüber nachdenken. Mensch, jetzt fahre ich im Auto und gucke nebenbei WhatsApp-Nachrichten, ja. Also wie schlimm ist das denn, ja? Also, ja, meine Frau schimpft sehr mit mir, ja. Und es ist einfach diese Kunst, wenn wir einfach mal sagen, hey, wir wollen Gott spüren, es geht gar nicht anders. Wir müssen auch mal unser Handy ausschalten. Wir müssen an den Punkt kommen, wo einfach mal der Computer, der Fernseher, der Bildschirm ganz bewusst in den Kalender eingeschrieben. Morgen und nächsten Mittwoch kein Handy am Bett. Ja? Und dafür nehme ich mir einfach Zeit, um ein Buch zu lesen, einfach mal drüber nachzudenken, wie Gott ist. Es geht einfach, es geht nicht anders. Und dann jetzt gleich nochmal ganz zum praktischen Tipps. Wie mache ich das einfach? Also Meditation, es gibt zwei Punkte von Meditation, wie man meditiert, wie man das macht, was zum Beispiel David hier gemacht hat oder was die Kirchenväter und viele Generationen von Christen gemacht haben. Man nimmt einen Wort, wo man plötzlich merkt, irgendwo so, du liest was zu Hause, du hörst was in der Predigt und du merkst irgendwie so, oh, da wird es so ein bisschen warm am Herzen. Ja? Da ist irgendwie so ein Hauch von, das ist aber nett. Das ist eine Einladung von Gott. Das ist eine Einladung, nicht nur das da zu unterstreichen und zu sagen, das ist nett, da habe ich es, falls ich das nächste Mal was brauche, sondern dieses, das ist aber interessant, ist eine Einladung von Gott. Ist eine Einladung von Gott zu verweilen bei dem Text. Und wie verweilt man? Ich habe euch zum Beispiel einen mitgebracht, der Jesaja 40, Vers 11. Da steht zum Beispiel hier, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und dann geht es weiter. Aber ich reiche erstmal die ersten zwei Verse. Und wenn du das liest und du denkst einfach, ach, das ist ja süß, das ist die Einladung von Gott. Das ist die Einladung von Gott, in diesem Augenblick zu sagen, bin ich eigentlich auch so ein Lämmchen? Nimmt mich Gott auch in den Arm? Und dann kommst du an den Punkt und sagst, es wäre doch einfach mal gar nicht so schlecht, sich das mal so vorzustellen, wie der mächtige und wunderbare, gütige Gott mich nimmt und einfach mal so in seinen Arm hält. Und dann merkt man plötzlich, wie aus dem Vers am Anfang so ein bisschen so diese Einladung dabei war. Es wird angenehm, es wird wohlig ums Herz. Ja? Das ist Gott. Und dann geht man da nicht weiter, sagt man nicht, oh ja, prima, jetzt habe ich es erfahren, das war Meditation, sondern man genießt es, solange man noch Zeit hat. Ja, und versucht das zu intensivieren, tritt in Begegnung mit Gott, sagt zu Gott, drück mich mal. Ja, so. Oh, man stellt sich das einfach so vor, wie man geboren ist in seinem mächtigen Arm. Und das ist, dafür hat Gott uns unser Vorstellungsvermögen gegeben. Das heißt, Meditation ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt einfach eine biblische Wahrheit. Man nimmt etwas, was Gott schon beschrieben hat, wie unsere Beziehung ist. Und wir stellen uns das einfach so vor, wie wir so da als Lämmchen in seinem Arm sind und wie er uns umklammert und sagt, ich lass dich nie mehr los, weil du gehörst zu mir. Ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Und dann das Zweite ist einfach, man braucht diese Zeit, um das ein bisschen zu repetitieren. Man braucht einfach die Zeit, um mal immer wieder darauf hinzukommen. Im Lobpreis, jetzt plaudere ich so ein bisschen aus meinen eigenen Nähkästchen, als letzten Punkt heute. Im Lobpreis mache ich das ganz bewusst. Also, wer mich mal hier vorhin gesehen hat, ich habe eigentlich immer entweder eine Bibel oder ein Handy dabei, wo eine Bibel drauf ist. Und ich komme selten mit der Einstellung, na, ich guck mal, was so passiert. Weil ich ungefähr, sag mal so, wenn ich jetzt eine Prozentrechnung aufstellen würde, wann der Lobpreis mich emotional berührt, das irgendwo in den 30-70 ist. Ja? Und ich sage nicht, wann auf welcher Hälfte. Ich möchte aber einfach die 30 Minuten, wo ich nichts spüre, nicht verschwenden. Und ich komme immer in den Lobpreis, entweder mit dem Gedanken, den ich vorher schon habe, wo ich sage, also wenn es langweilig heute wird, ich weiß, worüber ich nachdenke. Oder ich weiß von vornherein, wo eine Stelle ist, die ich lese, wenn mich einfach, sag mal so, wenn ich weiß, Mensch, das Lied habe ich ja 50 Mal gesungen, ja, dann stehe ich nicht da und sage, kenne ich, blödes Lied. Sondern dann nehme ich einfach meinen Text und guck mir einfach an, was mich angerührt hat. Und manchmal ist es einfach, ich habe, keine Ahnung, vor 14 Tagen oder sowas so, ich habe Andrew Murray gelesen. Und Andrew Murray hat geschrieben und hat gesagt, es gibt keinen Tag in dem Leben eines Christen, wo Christus nicht für diesen Christen einsteht, mit derselben Identität an dem Tag, als dieser Christ errettet wurde. Das habe ich damals gelesen und habe gedacht, oh, ist das wunderbar. Und dann gab es wieder mal so eine Lobpreiszeit, wo ich nicht hinterhergekommen bin. Weiß nicht, wo die Lobpreiser waren, die waren schon keine Ahnung. Ja, aber ich nicht, ja. Da stehe ich aber nicht da und sage dann blöde Band, ja, sondern dann nehme ich einfach meinen Andrew Murray und sage mir, oh Gott, ich genieße das, ich bin das so klar, du liebst mich noch, du bist noch genauso intensiv für mich da, wie an dem Tag, als ich mich noch genau daran erinnern kann, als ich vor dem Küchentisch niedergekniet habe und gesagt habe, du sollst mein Herr sein, natürlich folge ich dir nach. Und das sind einfach so kleine Tricks und ich will euch einfach einladen, wenn wir hier Lobpreis machen, das ist was ganz Praktisches, nicht mit der Einstellung zu kommen, schauen wir mal, was die Band so heute leistet, sondern ich lade euch ein, eure Bibel mitzubringen. Ich lade euch ein, einfach was mitzubringen, dass wenn es nicht so wird, dass du sozusagen emotional vom Hocker gerissen wirst, dass du selber was machen kannst. Es gibt wirklich eine große Bandbreite, wie Christen mit Lobpreis umgehen. Ich kenne es auf der einen Seite, wo Gemeinden, die so Lobpreis noch nicht kennen, da kommt eine wunderbare Band, so wie alle Bands bei uns. Wir haben erstklassige Musiker, die kontemplativ spielen können und auch immer wieder spielen. Da kommt eine geniale Band und du siehst die Leute, die stehen so da. Ja? Ist doch klar, dass du da nicht mitkommst. Ja? Da kann die Band eine Performance abführen, wie sie will oder so. Ja? Die Leute kommen als Zuschauer und erwarten, dass ihnen was geboten wird. Und ich kenne es aber auch von der anderen Seite. Ich hatte das unwahrscheinliche Vorrecht, halt in Kansas City studiert zu haben, wo die Stärke der Gemeinde darin bestand, dass die Leute alle das irgendwie schon in ihrem Herzen gespürt haben, dass Gott unwahrscheinlich angenehm ist. Und du hast im Lobpreis selten Leute gehabt, die zugeguckt haben. Sondern die Leute im Lobpreis haben selber, wenn irgendwie ein Lobpreisabend war oder wenn, keine Ahnung, damals hieß es Bridegroom Watch war oder so, da haben die Musiker einfach nur gespielt. Einfach nur eine Band auf der Bühne, die haben einfach nur gespielt. Das hat die gar nicht interessiert, was ihr da gemacht habt. Ja? Die haben einfach nur ihr Ding gemacht und die Leute sind gekommen, hatten eine Bibel, haben sich da hingesetzt und haben einfach währenddessen die Band gespielt hat, die Bibel gelesen, haben geguckt, haben hochgeguckt. Dann hast du manchmal, man kann ja das nicht so sagen, was sie da erlebt und gespürt haben, aber du hast an diesen Reaktionen gemerkt. Du siehst so diese verklärten Gesichter, dieses ja, so. Und ich denke, wir sind irgendwo so zwischendrin. Und ich will euch einfach einladen, es gibt noch mehr. Einfach mit der Einstellung, wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Gebetswochen machen, kommt nicht mit der Einstellung im Sinne von, ja, da bin ich ja mal gespannt, was da für eine Band spielt. Ja? Nur hoffentlich krachen die und rocken die so richtig einen ab. Ja? Und wenn es nicht ist, gehe ich nach Hause und sage mir, hättest du lieber den Krimi geguckt. Sondern komm mit deiner eigenen Bibel, komm mit einem eigenen C.S. Lewis, Andrew Murray oder was auch immer du gerade liest. Ja? Und komm und sag mir, völlig egal, wie lausig und miserabel der Lobpreis ist. Ja? Eines weiß ich, ich werde mein Herz nehmen. Das wird auch nicht beim ersten Mal immer sofort funktionieren. Ja? Aber so mit der Zeit. Ich werde mein Herz nehmen und ich werde mein Herz gegenüber Gott sagen und ich werde einfach in den Bibelvers, der mich eingeladen und angesprochen hat, nehmen und ich werde Gott begegnen und werde drüber nachdenken. Ich werde ihn zurückbeten zu Gott. Ich werde sagen, Gott, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich da bist. Und du wirst es merken, es wird eine Dynamik freisetzen. Wenn jeder das von uns macht, wird es eine Dynamik freisetzen, wo man einfach merkt, dass Gottes Volk kommt zusammen, um Christus zu lieben. Und das wird total gut. Okay, was machen wir jetzt? Amen sagen. lass die Lobpreisband nach vorne kommen. Natürlich ist das so jetzt, das, was ich machen kann mit einer Predigt oder was mit einer Predigt erreichen kann, ist, ich kann euch das Menü geben. Ja? Das war kein Essen, das war kein Futter heute. Das war nur das Menü, wo du lesen kannst, was ist denn auf der Speisekarte, was ist denn möglich, ja. Futtern muss man irgendwo selber, muss man zu Hause machen. Also ich denke, es wäre einfach, es würde das etwas überspannen, wenn ich es sagen würde, jetzt meditieren wir hier alle mal eine Viertelstunde zusammen. Ja? Also dann kommen die Besucher, die heute das erste Mal waren, mit garantiert nicht wieder. Ja? Aber lass uns das mal zu Hause machen. Lass uns das mal an deinem Hauskreis machen, wo er einfach sagt, als kleine Gruppe, hey, wir probieren das einfach mal aus. Ja? Wir nehmen einfach ein Bild aus der Bibel, das wir kennen. Wir nehmen den guten Hirten, wir nehmen keine Ahnung, was auch immer. Wir denken einfach mal drüber nach, wir beten das zu Gott zurück und wir probieren das einfach mal. Und ich wünsche euch einfach viel Freude und ein intensives Erleben von Gott. Und ich denke, vielleicht machen wir es einfach so. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete einfach noch dafür, dass wir das erfahren, dass wir es erleben, dass Gott mit uns tiefer geht. Und dann begegnen wir Gott nochmal am Lobpreis. Und ja. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so viele Bilder uns geschenkt hast, um unsere Beziehung mit dir, deine Beziehung mit uns zu verdeutlichen. Du bist der Vater, du bist der himmlische Bräutigam, du bist der verlässliche Freund an unserer Seite, du bist unser Schutz, unser Schirm, unser Schild, unsere Burg, in der wir uns bergen können. Du bist unser Heiler, du bist unser Befreier. Du bist unser starker Held, der für uns kämpft. Du hast an deiner Seite himmlische Heerscharen, die für uns einstehen. Alles Bilder, die uns hineinnehmen sollen in die wunderbare Beziehung, die du durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, ermöglicht hast. Und wir bitten dich einfach, Gott, dass du uns als Gemeinde tiefer nimmst mit dir. Wir bitten dich, dass du uns ganz praktisches Handwerkszeug in die Hand gibst. Dich zu genießen. Die Liebe des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in unseren Alltag hineinzunehmen. Und wir bitten dich, dass du uns zu Christen machst, die eine Beziehung mit dir haben, die nicht oberflächlich ist, sondern die wirklich die Tiefe dessen auslotet, was möglich ist. Schenk uns, dass wir uns auch darin gegenseitig ermutigen können, dass die brüderliche Liebe dazu beiträgt, dir nahe zu kommen. Wir sagen dir einfach, Jesus Christus, wir brauchen dich, wir lieben dich, wir wollen dir nahe sein. Und benutze diese Zeit, benutze diese Wochen, wo wir über deine Nähe und deine Gegenwart sprechen, dass du uns wirklich auf eine neue und eine besondere, kostbare Art und Weise näher kommst. Amen.